Gesundheit, Rente, Pflege, Steuern, alles soll reformiert werden. Und immer geht es dabei um die Frage, wer trägt welche Last, wer bekommt welche Leistung und wer zahlt dafür. Ein Aspekt bei allen Veränderungen ist den Bürgerinnen und Bürgern dabei besonders wichtig, dass es gerecht zugeht. Genau wie bei den Diskussionen um Bürgergeld, Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Wer hat im wahrsten Sinne des Wortes was verdient? Die ARD hat in dieser Woche eine große Umfrage dazu veröffentlicht. Mit dem Ergebnis, dass nur wenige unser Land als gerecht empfinden. Arm und reich in Deutschland, die große Ungerechtigkeit. Wir sprechen darüber jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Annika Klose ist bei uns von der SPD. Sie ist arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion hier im Bundestag. Ihr Wahlkreis ist hier in Berlin-Mitte. Kai Gottschalk von der AfD, der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion und der stellvertretende Bundessprecher. Sein Wahlkreis ist in Viersen in Nordrhein-Westfalen. Von dort wollte er auch zu uns fliegen, aber leider ist sein Flieger ausgefallen. Deshalb zugeschaltet aus Düsseldorf. Helena Steinhaus ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des Vereins Sanktionsfrei e.V. und dieser Verein setzt sich für Bezieher von Bürgergeld ein. David Deissner ist Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen sowie der Stiftung Familienunternehmen und Politik. Er vertritt die Interessen von über 600 großen inhabergeführten Unternehmen. Und die Stiftung ist nicht zu verwechseln mit einem anderen Verband, der ähnlich heißt, nämlich die Familienunternehmer. Nur nochmal, dass wir wissen, dass es ein anderer Verband ist. Wir wollen über die Gerechtigkeit reden und ich würde gerne mit der Politik anfangen. Wir haben in der ARD viele Menschen gefragt, was gerecht und was ungerecht ist. Frau Klose, wenn Sie jetzt an den wirtschaftlichen Wohlstand denken in unserem Land, würden Sie sagen, ist das alles in allem gerecht verteilt?
Nein, ich würde insbesondere sagen, dass die Vermögen in diesem Land überhaupt nicht gerecht verteilt sind. Denn wir sehen, dass die reichsten 10% über die Hälfte des Vermögens besitzen und 30% in diesem Land überhaupt gar kein Vermögen haben. Das ist schon extrem ungleich. Auch im internationalen Vergleich stehen wir da nicht gut da. Und daran sollten wir dringend was ändern.
Mhm. Herr Gottschalk, wie sehen Sie es? Ist der Wohlstand in diesem Land gerecht verteilt?
Ja. Also an Gerechtigkeit kann man immer arbeiten, aber ich denke, die Menschen, und das wird immer vergessen, können nur dann Vermögen bilden, wenn der Staat ihnen nicht 40% in Form von Steuern, 10% in Form von Abgaben wegnimmt. Wenn man bedenkt, wir haben 2 Millionen Ukrainer, viele Flüchtlinge bekommen, die relativ mittellos hierher gekommen sind, dann ist es klar, dass wir im internationalen Vergleich, weil wir sehr viel helfen, schlechter dastehen in den Zahlen. Ich denke, wir sollten das Pferd wieder von vorne aufzäumen. Leistung muss sich in dem Land wieder lohnen und bei 50% Abgaben und Steuern kann eben kein normaler Arbeitnehmer, für den die SPD ja wieder mal eingetreten ist, Vermögen bilden. Du kannst nur von dem, was du wegpacken kannst auf die hohe Kante, dir das Häuschen im Grün oder andere Träume erfüllen. Und insoweit ist unsere Politik generell daran schuld in den letzten 40 Jahren, dass es so ist, wie es ist. Wir haben eine zu hohe
Staatsquote,
49,5 in diesem Jahr, 50. Also wir müssen viel tun an dem Land, damit es wirklich gerecht wird. Denn die Lasten tragen, das sind die, die geben und denen die Steuern abgezogen werden.
Herr Deissner, wie sehen Sie es? Wie gerecht ist der Wohlstand verteilt in unserem Land?
Deutschland hat in der Tat im internationalen Vergleich eine relativ hohe Vermögensungleichheit. Allerdings nur dann, wenn man auch Rentenansprüche beispielsweise nicht mit hinzuzieht. Das wissen wir auch sozusagen aus den entsprechenden Untersuchungen. Würde man die Rentenansprüche hier mit einrechnen, dann wären wir im internationalen Vergleich ungefähr im Mittelfeld. Es gibt diesen berühmten Gini-Koeffizienten, also das statistische Maß zur Messung von Vermögensungleichheit. Da sind wir etwas über 0,7. Ja, also 1 wäre sozusagen extreme Ungleichheit, 0 extreme Gleichheit. Nochmal, würde man die Renten mit einbeziehen, wären wir im soliden Mittelfeld. Warum haben wir auch eine relativ hohe Vermögensungleichheit? Das liegt auch daran, dass wir eben eine relativ große Anzahl haben von Familienunternehmen, von Unternehmen, die im Familienbesitz sind. Das heißt, das sind gebundene Vermögenswerte, die viel Vermögen haben. Das Ausland beneidet uns auch darum. Das ist ja auch eine spezifische Struktur unserer Volkswirtschaft. Und das ist für sich genommen dann kein Problem, wenn die Wohlstandseffekte, die daraus hervorgehen, für alle am Ende gut sind. Und das ist der Fall.
Wenn man dann muss man über die Verteilung reden, wie man diesen Wohlstand dann verteilt. Frau Steinhaus, wie sehen Sie es? Was ist es gerecht verteilt in unserem Land?
Es ist absolut nicht gerecht verteilt in unserem Land. Also es gibt ja 17 Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Und dazu zählen nicht nur Bürgergeldbeziehende und Menschen, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, sondern auch ganz viele Menschen, die arbeiten. Und das liegt auch nicht daran, dass es hohe Steuersätze auf Arbeit gibt, sondern das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen schlecht bezahlt werden. Und das liegt daran, dass sich das Vermögen da akkumuliert, wo es bereits ist. Ne? Also die Vermögensungleichheit in Deutschland, die spitzt sich ja zu. Und es besitzen irgendwie zwei allerreichsten Familien, die reichsten Familien in Deutschland, wesentlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und das kann ja so nicht sein. Und da muss die Politik dagegen steuern.
Mhm. Schauen wir mal, was die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben. Bei auf diese Frage, ist der Wohlstand alles in allem gerecht verteilt? Das haben wir in der ARD gefragt. Und das ist die, kommt sofort, höre ich die Grafik. Da war nämlich die übergroße Mehrheit, die gesagt hat, das ist ungerecht verteilt. Also 81% schon sehr hoher Wert und nur 15% haben gesagt, es ist gerecht. Dann ist noch die Frage, Sie haben jetzt hier auf dieser Seite gesagt, es ist ungerecht. Herr Gottschalk hat auch gesagt, es ist ungerecht verteilt. Sie sind politisch in einer ganz anderen, auf ganz anderen Lagern unterwegs. Frau Klose, was würden Sie denn sagen? Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es ungerecht ist?
Ja, also das eine sind natürlich die Vermögen, die aufgebaut wurden und die sehr unterschiedlich, also die Einkommen, die man aus Vermögen generiert, also zum Beispiel aus Kapital, und diejenigen, die man aus Arbeit generiert, werden total unterschiedlich besteuert. Während die durchschnittliche Familie rund 35-40% Steuern auf ihre Einkommen bezahlt, zahlen die durchschnittlichen MillionärInnen lediglich 24% Steuern. Warum? Weil die Kapitalsteuern, also Kapitalertragssteuern, wesentlich geringer sind, aber natürlich auch Einkommen aus Gewerbe beispielsweise geringer besteuert wird. Und so kann sich halt viel akkumulieren und aufbauen. Und da hat man eben mit den sehr löchrigen Erbschaftssteuern, die wir haben, und der nicht vorhandenen eigentlich Vermögenssteuer in diesem Land halt schon auch große Schlupflöcher gelassen. Und dann war es halt schon so, dass Deutschland in dem Niedriglohnbereich sehr stark war. Also wir haben ab den Nullerjahren eben eine sehr starke Entwicklung im Niedrigeinkommenbereich gehabt. Das haben wir jetzt Stück für Stück zurückgedämmt, auch mit Erfolgen der SPD. Also dass eben zum Beispiel der Mindestlohn eingeführt wurde und ja jetzt auch immer wieder erhöht wurde beispielsweise. Und dass wir eben auch gucken, dass niedrige Renten aufgestockt werden, mit dem Grundrentenzuschlag beispielsweise. Aber da wäre noch viel zu tun. Also wir müssen in die Umverteilung viel stärker einsteigen.
Umverteilung ist ein Wort, was Sie sagen. Wir schauen noch mal eben bei dieser Frage nach der Gerechtigkeit auf die verschiedenen Parteien, also wie die Anhänger der Parteien gesagt haben, was sie gerecht und ungerecht finden. Und da sind bei der CDU sind noch einige, die sagen, es ist gerecht. Aber die allermeisten, das ist so ein großes Mittelfeld, 82% der AfD-Anhänger, 86% der Grünen, 87% der SPD und 98% der Linken sagen, es ist eben ungerecht. Ist es tatsächlich eine Frage der Verteilung, Herr Deißner?
Ja, also das Interessante ist, und das mag Sie vielleicht überraschen, ist, dass wenn man sich wirklich die Zahlen anschaut, wie gehen denn eigentlich Einkommen und wie gehen auch Vermögen auseinander oder nicht auseinander, dann zeigt sich, dass wir seit 2010 keine Spreizung der Vermögen haben. Das heißt, die Vermögen gehen nicht weiter auseinander. Wir haben seit 2005 haben wir auch keine Spreizung der Einkommen. Das ist ein immer wieder sozusagen bedienter Diskurs. Das hat auch der Armuts- und Reichtumsbericht tatsächlich gezeigt, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland seit 2010 nicht, also die Vermögensungleichheit nicht größer geworden ist. Das mag in der Tat überraschen, aber die Zahlen geben das wirklich nicht her. Es ist nicht so. Und selbst eine Anfrage der Grünen beim SPD-geführten Bundesfinanzministerium hat genau das zur Antwort am Ende gehabt. Das findet interessanterweise nicht so wirklich Eingang in den politischen Diskurs. Aber es gibt sozusagen immer wieder diejenigen, die diesen Diskurs in diese Richtung bedienen und sagen, Deutschland wird immer ungleicher. Es ist de facto nicht der Fall.
Mhm. Naja, erstmal ist Deutschland mit einem Gini-Koeffizient von 0,7, den Sie ja gerade angeführt haben, grundsätzlich schon mal sehr ungleich. Ich gucke mir die Zahlen auch gerne noch mal an, aber de facto ist es so, dass eben die MilliardärInnen in diesem Land seit der Pandemie ihre Vermögen verdoppelt haben. Und das kann man nun von den durchschnittlichen Einkommen eben nicht behaupten, dass die sich in dieser Zeit jetzt verdoppelt hätten, sondern im Gegenteil. Die steigen zwar, aber die Inflation eben auch. Und deswegen geht die Spreizung durchaus auseinander. Und insbesondere natürlich dann auch, was die Einkommen angeht. Also die Vermögenssituation mag sein, dass diejenigen, die eh schon wenig hatten, das auch nicht weiter ausbauen konnten. Und dass deswegen die Spreizung einfach schon sehr groß war und nicht weiter auseinander geht.
Eben, das aber ist kein Argument.
Also ich glaube, dass wir da halt auf jeden Fall eine Problematik haben. Und das spüren die Leute in diesem Land ja auch.
Ja. Ganz offenbar. Also ich meine, die Umfrage, die zeigt, dass ja alle quer durch die Parteien durch spüren, also dass es schwieriger wird. Die Mieten steigen. steigen, die Lebensmittel werden teurer, die Löhne entwickeln sich nicht dementsprechend. Also da kann, das stimmt ja anscheinend schon. Also zumindest kommen die nicht hinterher den Anforderungen, die ansonsten die Lebenshaltungskosten stellen.
Herr Gottschalk wollte da kurz was zu sagen. Ja. Herr Gottschalk, die AfD ist ja auch nicht dafür, hat nicht dafür eingesetzt, dass es den Mindestlohn gibt und dass er steigt. Ist das ein Punkt, wo es dann schwieriger wird für Menschen halt eben, oder dass sie deshalb sich auch die Wohlstandsverteilung als ungerecht empfinden?
Nein, ich glaube, viele unserer Anhänger sehen es eher umgekehrt. Wenn man eben arbeitet, möchte man davon, ich habe es eben gesagt, auch was behalten, übrig behalten. Und ich würde auch gerne Frau Klose direkt beantworten. Wir haben eine wunderbare Steuerreform einmal schon eingebracht, die Steuerreform 25. Wir tun das, was Lafontaine mal wollte. Wir sagen nämlich 25% auf alles, eine Flatrate an der Stelle, dafür alle Einkommensteuer- und Sondertatbestände weg, damit sich nicht der runterrechnet. Sie haben es ja eben schön vorgemacht. Die Menschen, die sehr, sehr viel Geld in Deutschland haben, die können sich den Steuerberater, den Wirtschaftsprüfer leisten. Und wir haben ganz klar gesagt, lasst uns doch endlich Kapital und Arbeit gleich besteuern mit 25%. Ich glaube,
damit das empfinden Sie erstmal
schon mal viele als gerecht.
Alle Spitzenverdiener.
Also Kapital und Arbeit gleich besteuern.
Sie haben doch eben gesagt, die Spitzenverdiener liegen eben im Schnitt bei 25 bis 26, manchmal noch drunter. Sie haben es eben selbst gesagt, Frau Klose, das ist nämlich die Tatsache, weil die sich durch die Sondertatbestände runterrechnen können. Und wir sagen jetzt ganz klar, rauf mit den Freibeträgen, damit sich Arbeit lohnt. Drauf mit
aber
den Freibeträgen, wir wollen sogar für Kinder Freibeträge einführen. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist ganz klar, wir müssen tatsächlich in diesem Stand im Land effizienter werden. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem und trotzdem haben wir nicht das beste Gesundheitssystem. Wir haben in Deutschland...
Bleiben wir mal eben bei der Steuer, Herr Gottschalk. Würden Sie denn sagen, dass starke Schultern Menschen, die ein hohes Vermögen haben, jemand, der 300.000 Euro im Jahr verdient, sollte der genau den gleichen Steuersatz haben wie jemand, der 50.000 Euro verdient?
Das ist plakativ. Nochmals, am Ende zählt, was zahlt jemand tatsächlich und nicht, was steht auf der Steuertabelle drauf. Und die Zahlen hat Frau Klose eben selbst genannt. Sie können die überall nachlesen. Uns geht es darum, Anreize zu schaffen, dass Deutschland auch wieder beliebt wird. Wir sind ein Hochsteuerland, das ist der eine Punkt. Aber damit die Menschen, ein kleines Beispiel, in den 60er Jahren hat man mit dem 12- bis 14-fachen den Spitzensteuersatz bezahlt. Heute bei einem Durchschnittseinkommen von etwa 50.000 zahlen Sie mit dem 1,45-fachen den Spitzensteuersatz. Also Sie sehen, das ist der Punkt, warum Vermögen immer ungleicher auch verteilt wurde und Menschen sagen, hey, das ist doch ungerecht, ich arbeite und komme nicht vom Fleck weg. Das ist genau der Tatbestand, an dem müssen wir zunächst rum und damit den Unterschied zu denjenigen, ich sag mal, die einen linken Klassenkampf betreiben. Wir wollen zunächst mal die Leute entlassen, die wirklich arbeiten gehen und dass sie von ihrer Arbeit wieder leben können.
Ja, vielleicht ganz kurz. Vielleicht, also der Spitzensteuersatz, vielleicht um das nochmal klarzumachen, der Spitzensteuersatz von 42% greift bei einem versteuernden Einkommen von 69.000 bei ledigen. Das ist die Zahl.
Weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, um diese Absurditäten, die Herr Gottschalk da gerade vom Stapel gelassen hat, zu entkräften. Also ehrlich gesagt, wenn Sie vorschlagen, alle sollen nur noch 25% Steuern bezahlen, dann bedeutet das, dass Sie diejenigen mit den hohen und höchsten Einkommen massiv entlasten und diejenigen mit den niedrigen Einkommen belasten. Das heißt, Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Sie behaupten zu tun. Nämlich, dass
Sie
dass es sich mehr lohnen würde, für die normalen Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Was wir brauchen, ist natürlich eine Reform der Steuern, der Einkommenssteuern, aber so, dass eben diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, stärker zur Kasse gebeten werden und diejenigen, die eben niedrige Einkommen haben, eben auch durch höhere Freibeträge entlastet werden. Aber so eine Flat Tax, wie Sie sie vorschlagen, ist tatsächlich das Ungerechteste, was man tun könnte. Deswegen, das ist ehrlich gesagt absurd. Und Sie scheinen auch nicht verstanden zu haben, weil mit Ihren Rechnungen, die Sie gerade präsentiert haben, dass eben die progressive Einkommenssteuer natürlich bedeutet, dass man erst über auf den Einkommensteil, der oberhalb der entsprechenden Grenze liegt, den Steuersatz zahlt. Das heißt, ab den 69.000 Euro zahlt man dann die 42% und nicht eben auf das gesamte Einkommen bis dahin, sondern also eben progressiv
insgesamt
immer
mehr.
35% zahlt der Durchschnittsarbeitnehmer.
Ja, Herr Deißner, beim Thema Steuern, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, ist das ein Risiko oder ein Wettbewerbsnachteil in unserem Land, dass die Steuern zu hoch sind?
Natürlich ist das ein Wettbewerbsnachteil, dass die Steuern insgesamt, insbesondere für diejenigen, die Wertschöpfung schaffen in unserem Land, dass diese Steuern sehr hoch sind. Wir haben im internationalen Vergleich sehr hohe Unternehmenssteuern. mit im Schnitt 30%. Da sind wir in Europa mit ganz an der Spitze. Wir sind in einem internationalen Steuerwettbewerb. Wir sprechen jetzt auch wahrscheinlich gleich noch etwas intensiver über die viel diskutierte Frage von Substanzsteuern oder Erbschaftssteuern. Die haben wenn von 33 OECD-Ländern 14 Länder ganz abgeschafft. Wir müssen ja auch sehen, dass wir hier vielleicht auch Gefahr laufen, in so einer provinziellen Debatte uns irgendwie zu verhakeln. Wir stehen in einem internationalen Steuerwettbewerb und da müssen wir eben diejenigen, die Wertschöpfung schaffen, stärken. Und bei dieser ganzen Diskussion über Vermögensakkumulation muss man ja sehr genau schauen, über welche Vermögen reden wir denn eigentlich. Und es wird eben in der Debatte immer wieder Stimmung gemacht durch diese sehr gezielte Verwischung unterschiedlicher Vermögensarten, nämlich Privatvermögen und gebundene Betriebsvermögen. Und das ist produktiv, das schafft in unserem Land Arbeitsplätze und das ist nicht irgendwie Cash, das herumliegt, das ist nicht der Goldhaufen, auf dem
da Erbschaftssteuer wichtig, aber
eben, genau. Ja. Und mit Blick im Übrigen auch, was die Lohnentwicklung betrifft, wollte ich nur noch mal klarstellen. Natürlich gibt es Menschen in unserem Land, die wirklich am Existenzminimum leben, die strugglen, die irgendwie versuchen müssen, wie sie ihr Leben gestalten. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und der Auftrag unserer sozialen Sicherungssysteme ist es, solche Menschen wieder sozusagen in Arbeit zu bringen und sie auch zu unterstützen in Situationen, wenn sie nicht arbeiten können. Wir müssen gleichzeitig aber sehen, dass mit diesen Zahlen oft dann auch mit falschen Zahlen Stimmung gemacht wird. Wir sehen de facto über die ganzen letzten Jahre jedes Jahr ein sozusagen Reallohnanstieg von 0,5%. Und dieser Anstieg ist in dem unteren Quintil höher als bei den höheren Einkommen. Es ist nicht so, dass die Leute also einen realen Kaufkraftverlust hätten.
Mindestlohn zum Beispiel. Also wir haben eine steigende Inflation, wir haben hohe Lebensmittelpreise.
Das stimmt, das ist absolut richtig. Und das ist natürlich in der gefühlten Wahrheit der Bürger. Ist das, aber wenn sich die reinen Zahlen anschauen, ist es nicht so, dass wir jetzt hier einen offenkundigen Reallohnverlust hätten. Und nochmal, also die Wahrnehmung, was Menschen sozusagen wahrnehmen, das ist ja selbst Gegenstand auch der ökonomischen Forschung, dass in der Wahrnehmungspsychologie, ja, dass die Wahrnehmung von Ungleichheit und die tatsächlichen Zahlen, wie sie sich in der Wirtschaft darstellen, was wir einfach messen können.
Dass aber das die Wahrnehmung ist ja nicht ganz unwichtig.
Die Wahrnehmung ist nicht anders, aber die wird natürlich auch geschürt und kampagnenmäßig angetrieben.
Von wem wird das geschürt und kampagnenmäßig angetrieben?
Naja, also wir hören immer wieder, ich habe es eben schon gesagt, das ist so eine Art Diskursindustrie. Die Ungleichheit wird immer größer, die Schere geht auseinander. Die Schere geht nicht. Nein, es ist leider nicht so.
Gucken Sie, die allerreichsten.
Ja, schauen sich die Zahlen der Bundesbank an.
Deswegen haben Sie leicht reden, aber es gibt einfach sehr viele sehr arme Menschen. Und natürlich können Sie behaupten, die Ungleichheit würde nicht steigen, aber das ist ja einfach Quatsch. Und auch die Unternehmenssteuer ist ja runtergegangen in den letzten Jahren. Und also
die Frage der Vermögensungleichheit,
die Menschen, die Sie repräsentieren, haben unfassbar viele Privilegien. Und Sie sind dafür da, diese Privilegien zu schützen und auszubauen. Und wir brauchen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass diejenigen, die wenig haben, mehr bekommen. Weil die haben ein wirklich sehr, sehr schwieriges Leben. Und wir reden hier von einem Fünftel der Gesellschaft. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Da darf man nicht so tun, als würden die alle nur große Ansprüche haben. Die haben nicht so hohe Ansprüche. Die haben ein Leben, was sehr, sehr schwer ist und was sich nicht verbessern wird, dadurch, dass sie 40 Stunden die Woche arbeiten zum Beispiel. Und viele davon können ja auch gar nicht arbeiten. Also ich finde, es ist wirklich sehr leicht für Sie, hier große Reden zu schwingen. Aber Sie vertreten nicht den kleinen Meister Eder, sondern Sie vertreten die Allerreichsten.
Ja. Ich würde mal gern zum nächsten Thema, nämlich zu einem Schwerpunktthema auch dieser Studie kommen, nämlich zum Thema der Vermögenssteuer, weil es gibt ja eine Menge Diskussion darüber, wie man jetzt auch Vermögende Menschen, die mehr haben, eben beteiligt an der Finanzierung des Gemeinwesens. Und da haben wir gefragt, ob der Vorschlag der Vermögensteuer dabei in die richtige oder in die falsche Richtung geht. Also sollte man eine Vermögensteuer einführen, sagen 64% ja, 29% sagen nein, das wäre falsch, das wäre die falsche Richtung. Und da schauen wir auch nochmal, weil das ist auch nochmal interessant, wie auch nach Aufschlüsselung der Anhänger der verschiedenen Parteien. Die Linken, das verwundert einen nicht, 88 sagen ja, Grüne 87, SPD 84, CDU 82. Und bei der AfD ist es so ein bisschen halb-halb fast. 62 bei der CDU, CSU. Und bei der AfD ist es so ein bisschen, ja, fast pari pari. Herr Gottschalk, Ihre Anhänger, was ist denn jetzt die Linie? Sind Sie für die Einführung einer Vermögensteuer oder nicht?
Die Linie unserer Partei ist seit Gründung klar. Wir lehnen Substanzsteuern wie die Erbschaftssteuer, einmal bereits versteuertes Geld oder eine Vermögenssteuer, auch eine Substanzsteuer, die erhoben wird, auch wenn jemand kein Einkommen erzielt. Auch das muss man sich mal überlegen. Man muss Vermögensteuer zahlen. Jetzt hat man hat die alte Dame und der Mann ist gestorben, noch ein Häuschen irgendwo im Grün. Das hat Vermögen gebildet, weil die gestiegen sind. Entsprechend muss Vermögensteuer zahlen. Wir haben nicht ohne Grund 1996 die Vermögensteuer auch durch das Verfassungsgerichtsurteil aufgehoben, weil sie Anachronismus in der Erhebung komplizierter und teurer ist, als sie tatsächlich einbringt. Das unterstreicht das, was Herr Deißner sagt. Es wird gern sehr plakativ und linkspopulistisch von solchen Dingen Gebrauch gemacht. Die Vermögenssteuer, die steckt in den Werten der Familienunternehmen. Es sind Grundstücke, Patente, Lizenzen, Maschinen. Alles das stellt Vermögen dar. Das wollen wir jetzt in dieser Wirtschaftssituation, denn womöglich ist die gleiche Debatte hineinsteuern. Deutschland hat kein Einnahmeproblem. Deutschland hat ein Ausgabeproblem. Da müssen wir drüber reden, über die immense Staatsquote. Wahnsinn. Und das hier auch zwar durch aus unterschiedliche Ansichten aneinander prallen. Wir möchten, dass sich Leistung lohnt, dass wir das verteilen, was da ist. Und es gibt hier eine Art von Klassenkampf, der immer wieder mit solchen Argumenten betrieben wird. Substanzsteuern sind hier niemals die Lösung.
Ja, wenn Sie aber sagen, dass sich Leistung lohnt, jemand, der ganz viel erbt oder eben Vermögen hat, der hat ja erstmal nichts dafür geleistet, oder? Der was erbt.
Ja, der zahlt doch auch Erbschaft. Der zahlt doch zunächst mal nach unserem System Erbschaftssteuer.
Die wollen Sie ja.
Und wir sagen ganz klar, Schweden, andere Länder, Herr Deißner hat es erwähnt, haben die Erbschaftssteuer abgeschafft aus guten Gründen. Und Sie können auch da wiederum sehen, das sind meistens, trifft dann auch noch die Erbschaftssteuer, meistens die Menschen, das ist ja auch das Tragische, gibt da viele Beispiele jetzt durch die Immobilienpreise, die eben auch wiederum, wie bei unserem Steuermodell, nicht die Leute haben, die sagen, steck es in eine Stiftung, geh woanders hin mit deinem Unternehmen. Wir sollten einfach wieder unternehmerfreundlicher werden. Wir sollten nicht so eine Neiddebatte schüren. Und ich würde mir das Engagement bei der SPD und bei der Kollegin wünschen, wie wir die Menschen, die arbeiten, einfach mal entlasten und dass wir die Menschen in Arbeit bringen.
Frau Klose, was würden Sie sich denn versprechen von der Vermögenssteuer? Geht es da ja um Symbol, um gefühlte Gerechtigkeit oder geht es tatsächlich da um Einnahmen? Würde das den Haushalt wirklich in einem großen Maß entlasten?
Ja, also wenn wir über Vermögenssteuern sprechen, dann sprechen wir über wirklich sehr hohe Vermögen. Das heißt, ich würde schon mit sehr großzügigen Freibeträgen da arbeiten, also von mehreren Millionen.
Also das Häuschen, was
2 bis 5 Millionen. Als Freibetrag, je nach Konstellation, sodass man da halt ansetzen würde und ab da dann wirklich in die Vermögensbesteuerung einsteigt. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass da irgendjemand arm werden würde. Und sicherlich kann man Firmeninvestitionen zum Beispiel, also Mittel, die dafür gebraucht werden, auch nochmal angucken, wie man die ausnimmt. Aber wir haben halt große Vermögenswerte in Deutschland rumliegen, die halt wirklich ausschließlich zur Vermögensvermehrung genutzt werden, also über Kapitalmärkte und so weiter. Wenn man sich die Familie Quandt-Platten zum Beispiel anguckt, dann kann man nicht davon sprechen, dass da irgendwer arm würde, wenn man 1% pro Jahr Vermögensteuer zum Beispiel abführen würde. Das würde unseren Haushalt entlasten. Das würde genau dazu führen, dass wir diejenigen, die halt niedrige Einkommen haben, stärker unterstützen können, dass wir Freibeträge in der Einkommensteuer für die zum Beispiel querfinanzieren würden. Und ich glaube, das würde unserem Land gut tun. Das ist ein sehr moderater Vorschlag für die Vermögensbesteuerung. Übrigens, unser Konzept für die Erbschaftssteuer ist ja ähnlich, dass wir auch sagen, 1 Million Euro Freibetrag, Lebensfreibetrag für die Erbschaften für Privatpersonen, 5 Millionen bei Firmenerbschaften. Denn aktuell ist unsere Erbschaftssteuer ja so, viele sagen, das sei die Dummensteuer. Warum? Weil wenn man sich halt steuerlich beraten lässt, es so viele Schlupflöcher in dieser Steuergebe gibt, dass man quasi keine zahlen muss. Und deswegen ist das ja auch so, dass bei den meisten Vermögenden, die am Ende gar keine zahlen, die gründen eine Stiftung oder die machen von diesen Freibeträgen Gebrauch, dass halt alle 10 Jahre was verschenkt wird, steuerfrei, sodass man es halt smart, frühzeitig plant und dann halt gar keine Erbschaftssteuer zahlt. Und das ist doch maximal ungerecht. Die mit den kleinen Erbschaften und ohne Beratung, die zahlen das dann und die wirklich sehr großen Erbschaften eben nicht. Mhm. Und das kann so nicht bleiben.
Genau. Frau Stein, ist es eine Neiddebatte, was Herr Gottschalk sagt?
Nein, es ist natürlich keine Neiddebatte, es ist eine Gerechtigkeitsdebatte.
Also man kann aber sagen, die Menschen haben dafür auch hart gearbeitet, sich was erarbeitet und das haben sie dann und das vererben sie dann.
Also Deutschland ist ja keine Leistungsgesellschaft, sondern eine Erbengesellschaft. Also der Großteil der Vermögen in Deutschland wird vererbt. Und es ist ganz normal, dass auch auf erarbeitetes Geld, wenn ich das weitergebe, weil ich was einkaufe zum Beispiel, dann wird das auch mehrfach versteuert. Also es ist völlig normal, mehrfach zu versteuern. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass kleine Erbschaften besteuert werden. Aber je größer die Erbschaft wird, desto größer sind die Ausnahmen und desto weniger Steuern werden fällig. Und deswegen ist das natürlich eine Gerechtigkeitsfrage und deswegen muss da natürlich substanziell was abgegeben werden. Also das ist ja das einzige Mittel, um zu verhindern, dass es so eine Dynastienbildung gibt, wie sie jetzt die ganze Zeit voranschreitet. Und das ist eigentlich das demokratische Mittel, um eine bestimmte Form von Gerechtigkeit herzustellen. Und das wurde ja einfach in den letzten Jahren aufgeweicht, durch zum Beispiel die Familienunternehmen.
Ja, Herr Deißner, wenn Frau Klose sagt, 2,5 Millionen könnte man erstmal vererben ohne Steuer, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, damit kommen wir schon ganz gut klar?
Nein, also man muss ja noch mal ganz kurz die Fakten sich anschauen, auch wenn ich die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, Konzepte der AfD, Herr Gottschalk, wenn ich das sagen darf, in weiten Teilen nicht teile und auch ablehne und auch unsere Stiftung, Stichwort Austritt aus der Europäischen Union, Ablehnung von Mercosur und so weiter, hat Herr Gottschalk in einem Punkt recht, und das ist das Thema, wir müssen uns anschauen, was ist dieses gebundene Betriebsvermögen. Und noch mal, hier sind es nicht irgendwelche Cashberge, sondern es ist produktives Vermögen. Und diese Verwischung dieser Grenze, die macht diese Debatte so toxisch. Ich habe heute gerade mit einem großartigen Unternehmer mich unterhalten, Thomas Käser, Käser Kompressoren, Weltmarktführer in der Kompressorentechnik. Von wegen leistungsloses Einkommen. Der hat das Unternehmen geerbt von seinem Vater, da waren es ein paar hundert Mitarbeiter. Er hat es, und das ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, mit dem eigenen Namen für ein Unternehmen zu stehen, auch für Beschäftigung einzustehen, dafür Sorge zu tragen, dass in diesem Generationsvertrag ein Unternehmen es schafft, zukunftsfähig zu werden. Und das heißt, dass die Mittel, auch die Gewinnentnahmen, die man möglicherweise tätigen könnte, dass die nicht getätigt werden, sondern dass in das Unternehmen reinvestiert wird. Darum geht es eben. Es geht darum, die Unternehmen in ihrer Zukunftsfähigkeit und in ihrer Resilienz nicht zu schädigen, indem man die Mittel, die sie brauchen, um zu reinvestieren, aus dem Unternehmen rauszieht. Im Übrigen ist es auch so, dass wenn Sie eben hohe Vermögenswerte erben, die im Unternehmen gebunden sind, dann sind ja ganz scharfe Bedingungen daran gebunden. Sie dürfen das Unternehmen eben nicht versilbern, ja. Sie dürfen es nicht schnell verkaufen. Sie haben Haltefristen, Sie haben Lohnsumme zu halten. Na, absolut, natürlich. Es geht eben darum, und das ist im Übrigen auch das Selbstverständnis der allermeisten Familienunternehmer in unserem Land, dass sie sagen, mir geht es um das Unternehmen, ich habe hier eine riesige Verantwortung, ich stehe für tausende Arbeitsplätze in meiner Region, ich gebe auch etwas zurück an die Gesellschaft, es geht hier am Ende auch um die Beschäftigung. Und im Übrigen, fragen Sie mal die Beschäftigten, ob die wollen, dass die Familie im Eigentumsverhältnis bleibt oder ob irgendwelche Großinvestoren einsteigen.
Das ist doch auch im Sinne der SPD, mein Morgentag der Arbeit. Und die SPD verliert immer mehr Arbeiter, als Wähler. Ist das nicht ein Punkt, wo Sie sagen, ja, es muss unser erstes Interesse sein, die Unternehmen hier im Land zu halten?
Ja, natürlich. Aber unser Konzept der Erbschaftssteuer widerspricht dem auch überhaupt nicht. Sondern bei Vermögen,
das ist ja eine Skizze,
bei
Firmen, ne? Der Steuersatz ist ja noch nicht benannt. Ich würde sagen,
es ist vielleicht richtig, eine Skizze. Aber bei Firmenerbschaften zum Beispiel wären es ja 5 Millionen, die erstmal Freibetrag sind. Und danach sagen wir ja, was darüber liegt. Und wenn das zum Beispiel nicht gezahlt werden kann, wer zusichert, dass die Beschäftigung gehalten wird, der soll bis zu 20 Jahre eben das auch stunden können, was dann eben an Erbschaftssteuer anfällt. Das heißt, wir wollen halt wirklich ganz gezielt darauf achten, dass die Übergänge funktionieren, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Das ist absolut in unserem Sinne. Und alle kleinen und mittleren Mittelständler haben da nichts zu befürchten. Und auch bei den Großunternehmen, ich glaube, da wäre es halt richtig, endlich diese Schlupflöcher mal zu stopfen, denn die zahlen ja im Moment gar keine Erbschaftssteuern.
Okay, kommen wir noch zum nächsten Punkt, und zwar bei der Frage, sollen wir jetzt, um unser System so aufrechtzuerhalten, auch unser Sozialsystem, wir diskutieren jetzt gerade so viel über alle möglichen Reformen, haben wir gefragt, wären Ihnen höhere Beiträge lieber oder dann, wenn wir uns das vielleicht nicht mehr leisten können, dann Leistungskürzungen? Ist so ein bisschen pari-pari, die einen sagen, ja, 40% Beitragserhöhungen wären besser und die anderen Leistungskürzungen. Und dann können wir da auch noch mal schauen, wie sich das nach den Parteien verteilt. 60% der Linken sagen Beitragserhöhung, 59% SPD ist fast gleich auf Grüne, 54% CDU, CSU, 41% die AfD ist da genau etwas umgekehrt, 26% Beitragserhöhung und 45% Leistungskürzungen. Ist das ein Punkt oder wie kann man da, Frau Steinhaus, Gerechtigkeit herstellen bei der Frage der Sozialsysteme? Sie kommen selber sind aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, waren auch angewiesen auch auf Leistungen des Staates, Sozialleistungen, wenn ich das richtig verstehe. Wie wichtig ist das, dass wir, oder wie sehr ist gerade diese Debatte auch ums Bürgergeld von diesem Gedanken der Gerechtigkeit geprägt?
Letztendlich, es gehört für eine gerechte Gesellschaft dazu, dass ein Existenzminimum so ausgestaltet ist, dass es den Menschen zu einem würdigen Leben reicht. Und das ist beim Bürgergeld bisher nicht der Fall. Es ist ja so, dass die meisten, die Bürgergeld beziehen, gar nicht zeitnah aus dem System rauskommen können, sondern die meisten sind irgendwie krank, betreuen Kinder, leisten Care-Arbeit und so weiter. Und sie sind zu einem Leben verdammt, was eigentlich irgendwie teilweise zum Sterben zu viel, aber zum Leben zu wenig ist. Und deswegen ist es eigentlich so, dass das Bürgergeld erhöht werden müsste. Und,
das heißt ja jetzt Grundsicherung.
Bald noch. Bald ist es die Grundsicherung. Und es ist fatal, dass die Grundsicherung so angegriffen wird, weil wenn das Bürgergeld angegriffen wird, dann werden auch immer die Menschen angegriffen, die Lohnarbeit machen. Weil am Ende das Bürgergeld ist das Sicherungsnetz für all diejenigen, die eben keine Millionäre sind und keine Milliardäre sind. Alle sind im Grunde auf eine Art vom Bürgergeld ein paar Schicksalsschläge entfernt. Also wenn man wirklich ernsthaft krank wird, dann landet man über kurz oder lang im Bürgergeld zum Beispiel. Ja? Das heißt, jeder Angriff auf das Bürgergeld ist ein Angriff auf Lohnarbeiten, auch weil die Verhandlungsgrundlage geschwächt wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ganz viele Kinder und Jugendliche im Bürgergeld sind. Und es braucht letztendlich eigentlich ein System, in dem all diese Menschen würdevoll leben können und das nicht immer weiter angegriffen wird.
Ja, dann ist die Frage halt eben Beiträge, eben also Leistungen nicht kürzen.
Nicht
dann
kürzen,
lieber, das ist
genau.
Völlig klar.
Herr
Gottschalk, wie sehen Sie es, wenn man sagt, jeder Fünfte in Deutschland gilt als armutsgefährdet? Also wo würden Sie sagen, wie können Sie diesen Menschen helfen?
Also nochmals, die Statistik muss man natürlich auch richtig lesen an der Stelle und wann die Armutsgefährdung einsetzt. Nochmals, wir müssen Arbeit wieder in Deutschland Lohn machen an der Stelle. So, und wir reden über Bürgergeldempfänger sehr abstrakt. Meine Fraktion hat Befragungen dazu vorgenommen. Mehr als 40% der Menschen, die Bürgergeld beziehen, haben nie in das System eingezahlt und sind in unser Land hineingekommen.
Bürgergeld
man muss diese
ist
Debatte
keine Versicherungsleistung.
Führen. Die Regierung schuldet 11 Milliarden Euro. 11 Milliarden Euro. an die Krankenkassen, die eingezahlt werden sollen für die Menschen, die aus der Ukraine sofort in unser Sozialsystem gewandert sind. Und wenn man sich von wirtschaftlichen Logiken abwendet, Herr Friedman hat einen Nobelpreis dafür bekommen, du kannst offene Grenzen haben, aber du kannst nicht offene Grenzen und einen Sozialstaat haben. Beides funktioniert eben nicht. Und das hat man jetzt über die letzten 10, 15 Jahre getan. Man darf also jetzt nicht so tun, das wäre Schuld der Unternehmen oder der bestehenden Steuerrichtlinien, sondern es ist die Schuld der offenen Tür, die wir hier betrieben haben. Nochmals, wir haben so viele Menschen, die nie in ein solidares System eingezahlt haben, aber Leistungen daraus beziehen. Ja, da können Sie sich jetzt auch an den Kopf fassen.
Ja, Herr Gottschalk,
das wird
es ist
meine
halt
Partei,
wirklich
das werden
Quatsch,
wir ändern.
Was Sie erzählen.
Das wollen, das
die Stabilisierung
wollen,
unserer sozialen Sicherungssysteme der letzten 20 Jahre war getragen durch Migration. Nur deswegen
Land,
konnten wir überhaupt nochmals, die Demografie noch, ausgleichen.
Ja,
also es hat
Sie
einfach
müsste,
nicht Hand und Fuß, was Sie hier
dass
erzählen.
Es steht nirgendwo geschrieben, Frau Klose, dass Sie 1,7 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine kompletto in unser Sozialsystem, in die
also
Krankenkassen,
wirklich. Wir haben ihn nicht in das Sozialsystem gelassen, sondern wir haben ihn Arbeitsmarktzugang gewährt von Tag
1. Treten Sie da vor Ihre Arbeitnehmer
Asylbewerberleistungen sind auch wirklich
dass Sie für
unwürdig.
Viele
da
Dinge
muss man
zahlen.
Die Menschen nicht durchqueren.
Das ist keine
das
Solidargemeinschaft.
Und auch was Frau Steinhaus
okay, Gott, ich glaube, der Punkt ist klar, den Sie...
Sie haben sich ganz kurz...
Nee, Sie haben ja jetzt schon recht lange geredet, wir haben nur noch 10 Minuten.
Eine Solidargemeinschaft gelöst.
Ja, das... Das weiß man, dass die AfD da vor allen Dingen die ukrainischen Geflüchteten, die aus einem Krieg geflohen sind, angreift. Da ändert sich ja auch einiges gerade. Frau Klose, was entgegnen Sie da bitte, Herrn?
Also wenn man sich mal das Beschäftigungswachstum der letzten Jahre in Deutschland anguckt, dann ist das zu 100% durch migrantische Menschen getragen. Also Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier das Erwerbspersonenpotenzial stabilisieren. Sprich, wir haben ja schon eine Fach- und Arbeitskräftelücke grundsätzlich in Deutschland, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Und tatsächlich waren alle Rentenprognosen der Nullerjahren, müssten wir jetzt schon bei einem sehr, sehr viel niedrigeren Rentenniveau angekommen sein. Warum sind wir das nicht? Weil wir Migration hatten. Erst aus Osteuropa, jetzt eben auch aus Drittstaaten, aus der Ukraine, aus Syrien. Und die Menschen arbeiten hier und sie zahlen ein. Die Beschäftigungsquote zum Beispiel der syrischen Geflüchteten ist bei den Männern bei 86%, insgesamt bei 75%. Das ist höher als bei der deutschen Bevölkerung tatsächlich. Die stabilisieren unseren Arbeitsmarkt, die stabilisieren mit ihren Steuern und Beiträgen eben auch unsere sozialen Sicherungssysteme. Ja, es dauert ein bisschen, um hier auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, denn die deutsche Sprache ist meistens Voraussetzung und die ist nicht ganz so einfach zu lernen. Aber die Menschen kommen hier an und wir bauen diese Brücken und bei den ukrainischen Geflüchteten gehen die Beschäftigungszahlen eben auch deutlich nach oben. Aber man braucht halt erstmal einen Sprachkurs, um hier wirklich in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Das heißt, was eben Herr Gottschalk da vom Stapel lässt, das stimmt halt nicht. Unsere sozialen Sicherungssysteme, die brauchen eben Zuwanderung. Wir brauchen eine Stabilisierung unseres Fach- und Arbeitskräftepotenzials. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo die Bundesagentur für Arbeit sagt, dass wir zum ersten Mal wirklich tatsächlich ins Negative rutschen.
Gleichzeitig hat die schwarz-rote Koalition ja ihre Migrationspolitik geändert und es gibt auch durchaus viel mehr Grenzkontrollen und die Zahl ist zurückgegangen.
Bei den Asylbewerbern ja, aber gleichzeitig steuern wir natürlich Migration über zusätzliche Migrationsabkommen, um eben ja gezielt Fachkräfte anzuwerben.
Okay. Also ich würde gerne Frau Klose einmal recht geben, in dem letzten Punkt aber hinzufügen, dass natürlich jeder Mensch auch jenseits von Arbeitskraft das Recht hat zu existieren und eine Menschenwürde hat und dementsprechend bei uns aufgenommen werden muss und sollte.
Herr Deißner, ich würde da gerne noch zu einem anderen Punkt kommen.
Wenn wir über zwei Ansichten aufeinander.
Ja, allerdings. Wenn wir über Gerechtigkeit reden und darüber, ob es gerecht zugeht in unserem Land, geht es natürlich auch um Chancengerechtigkeit, Generationsgerechtigkeit, okay. Bildungsgerechtigkeit, all das. Wo sehen Sie eine Möglichkeit, auch als Unternehmen etwas zu leisten, damit es gerechter zugeht im Land?
Ja, also vielleicht noch mal zu dem Punkt, den wir gerade diskutiert haben. Natürlich brauchen wir in unserem Land Zuwanderung. Wir brauchen Zuwanderung auf allen Ebenen. Auch gerade die Unternehmen sind angewiesen auf Zuwanderung, insbesondere natürlich auch im Bereich der Hochqualifizierten, aber auch bei den Niedrigqualifizierten, die wir dann in Arbeit bringen, ausbilden. Im Übrigen sind die Familienunternehmen die größten Ausbilder in unserem Land. Die sind diejenigen, die Menschen eben fit machen und in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Und das sind international tätige Unternehmen, die brauchen eben auch entsprechend diese Vielfalt, für die sie auch stehen. Was können Unternehmen?
Und sie brauchen Fachkräfte natürlich. Die sie nicht nur in Deutschland bekommen, oder?
Die sie nicht nur in Deutschland bekommen. Allein wegen des demografischen Wandels ist davon auszugehen, dass wir den Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, nicht sozusagen durch inländische Qualifikation alleine werden stemmen können. Wir brauchen Migration natürlich geordnet, aber wir brauchen sie. So, zu der Frage, was ist der Beitrag der Familienunternehmen? Zunächst einmal würde ich sagen, ist diese Frage mal ein bisschen komisch. Die wird uns oft auch gestellt, der Hauptbeitrag eines Unternehmens besteht darin, erstmal, dass sie Wertschöpfung schaffen und dass sie Beschäftigung bringen in unser Land. Die Familienunternehmen, 90% aller Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen, die stellen 60% aller unserer Arbeitsplätze. Das sind 3 Millionen Arbeitsplätze im Inland, 6 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass insbesondere von unterschiedlicher Seite, oft auch von der SPD, hier sozusagen der Mittelstand, der große Mittelstand, auch die großen Familienunternehmen gewissermaßen manchmal zum Feindbild gemacht werden, so zumindest meine Wahrnehmung, anstatt vielleicht zu schauen, wer verdient denn in Europa wirklich viel Geld und kommt mit sehr wenig Steuern davon? Das sind vielleicht eher die Big Techs und weniger der deutsche Mittelstand. Und da nimmt es aus meiner Sicht manchmal ein bisschen Wunder, dass hier sozusagen auf diese hohen Vermögenswerte geguckt wird. Nochmal, das sind gebundene Vermögenswerte, das ist produktives Kapital und das sollten wir schützen.
Also Erhöhung von Löhnen würde nicht zu einer Gerechtigkeit
führen? Ich meine, dafür haben wir entsprechende Kommissionen und natürlich brauchen wir Lohngerechtigkeit in unserem Land. Und das wird ja auch entsprechend ausgehandelt von den Tarifpartnern und das ist im Grunde mal ein relativ bewährtes System.
Also erstmal möchte ich festhalten, dass wir natürlich an der Seite des Mittelstands stehen und die kleinen und mittleren Unternehmen sehr unterstützen, die Industrie natürlich auch. Ich möchte aber auch Sie fragen, Ihr Verband, Sie sagen ja, Sie sind Familienunternehmer, aber wenn ich mir Ihre Verbandsstruktur angucke, dann glaube ich, dass Sie vor allem sehr große und sehr vermögende Unternehmen vertreten und gar nicht mal so unbedingt die kleinen Handwerksbetriebe, oder liege ich da falsch?
Das ist so, oder?
Wir hören das immer wieder, aber sozusagen dieses Argument des Etikettenschwindels nach dem Motto, wir verstecken uns hinter diesen sympathischen Marken des kleinen Familienunternehmens, sind die großen hinter. Es ist geradezu seit 20 Jahren unser Auftrag, die Öffentlichkeit darüber auch aufzuklären, dass wir große Familienunternehmen haben in unserem Land. Nochmal, das sind die Top 500
größten Familienunternehmen. Aber die meisten Familienunternehmen sind halt eher kleine und mittelständische Unternehmen.
Natürlich sind sie das.
Genau. Und an deren Seite stehen wir auf jeden Fall und kämpfen wir.
Wunderbar.
Auch die großen Unternehmen haben ja nichts dagegen.
Die großen stehen sie nicht, oder?
Doch, natürlich auch. Auch klar, ich meine, Industriestrompreis zum Beispiel ist ja was vor allem auch den großen Unternehmen jetzt zugutekommt. Da stehen wir auch an der Seite, aber natürlich, starke Schultern müssen mehr tragen und deswegen
und
sind wir natürlich schon dafür, dass da eben auch dann entsprechende Vermögen und Erbschaften besteuert.
Und das tun Sie ja schon heute.
Das tun Sie nicht im angemessenen Maße.
Was würden Sie sich wünschen,
Frau Plättner?
Ja.
Ich würde gerne ein paar faktenbasierte die Debatte betreiben. Also die aktuellen Zahlen meiner Fraktion in einer Anfrage. Wir haben 5,1 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind 2,7 Millionen Deutsche und 2,47%
Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt von Relevanz sein soll.
So, das schon
welche
mal eine
Nationalität
Zahl,
die Menschen im Bürgergeld haben, ist nicht relevant.
Ich glaube, Sie haben da Ihren Punkt gemacht.
Vereinigten Staaten.
Ja, Sie haben
Nein, ich muss eins möchte ich bitte noch sagen. Das ist eine kleine Sache, die das mal deutlich macht. Der größte US-Autoexporteur ist nicht mehr Ford oder GM, sondern BMW. Das heißt im Umkehrzug, wir exportieren Arbeitsplätze und das muss sich ändern. Und mit der Debatte, wie sie hier eben von links geführt wird, werden wir noch mehr Unternehmen, auch die Großen, dazu bewegen, ins Ausland zu gehen. Und dann können sie ihren Sozialstaat schlicht nicht mehr finanzieren. Das will hier keiner. Also bitte hören Sie dann auf mit diesem Märchen, Frau Klose, die Sie hier eben an Zahlen serviert haben. Mehr als 60% der syrischen Menschen, schauen Sie bitte in die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, sind nach wie vor in SGB II oder 12. Also lassen Sie uns über Fakten reden, aber nicht das, was Sie sich wünschen. Die Welt ist kein Wünsch-dir-was.
Okay, Frau Steinhaus, wo würden Sie denn sagen oder was würden Sie sich denn jetzt doch wünschen? Also wo sagen Sie, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr das Gefühl habt, dass es gerechter zugeht. Was wäre so ein erster Punkt, wo Sie sagen, müsste man ansetzen in der Politik?
Also auf jeden Fall, ja, ganz klassisch. Erbschaftssteuer reformieren, Vermögenssteuer einführen, auf Steuerhinterziehung und Steuerbetrug gucken, wo nämlich ganz viele Einnahmen flöten gehen. Und dann haben wir eigentlich richtig viel Geld, womit wir nicht nur den Sozialstaat unterstützen könnten, sondern auch was in die Infrastruktur gegeben werden kann.
Man könnte doch aber auch sagen, es geht nicht um die Umverteilung, sondern man versucht, Menschen so eine gute Bildung zu geben, dass sie halt eben selber einen Aufstieg schaffen.
Das muss natürlich Hand in Hand gehen. Das muss Hand in Hand gehen. Und beim Bürgergeld ist ja das Problem, beziehungsweise in der Grundsicherung jetzt auch, dass eben nicht der Fokus gelegt werden soll auf Weiterbildung und Qualifizierung, sondern auf Vermittlung in jedem Job, egal ob der letztendlich aussichtsreich ist und genug Geld für die Menschen bringt oder nicht.
Aber deswegen, ist es nicht besser, einen Job zu haben, auch wenn er nicht so gut bezahlt ist, als Grundsicherung oder Bürgergeld?
Nein, wenn er ein Job ist, von dem man so schlecht leben kann, dass man nach wie vor zum Beispiel Bürgergeld beziehen muss oder andere staatliche Leistungen, dann ist das nicht egal, weil dann ist das langfristig nicht tragfähig.
Und verstehen Sie, dass Menschen es ungerecht finden, die arbeiten, nicht so ganz viel Geld verdienen und sagen, jemand, der Bürgergeld bzw. Grundsicherung hat, hat eigentlich genauso viel wie ich?
Der Vergleich muss nach oben gehen. Ne? Also die Personen müssen fragen, warum verdiene ich so wenig? Das kann so nicht mit rechten Dingen zugehen und nicht sagen, die Personen, die fast so wenig haben wie ich, müssten noch weniger haben, weil das bringt der Person, die wenig hat, nichts. Also dieses Spiel, Arm und Ärmer gegeneinander auszuspielen, das funktioniert leider, aber das führt zu nichts.
Ne? Sondern gegeneinander auszuspielen hilft aber auch nicht. Und wir wissen tatsächlich aus der Forschung, dass jede Form der Substanzbesteuerung für die Wohlstandsteilhabe schädlich ist. Schweden hat die Abschaffsteuer abgeschafft mit positiven Wohlstandseffekten für alle. Was Sie im Grunde machen, ist genau das, dass Arm gegen Reich ausgespielt wird. Und das geht am Ende auf Kosten derjenigen, die hier in Beschäftigung stehen, auch den Mitarbeitern der großen Unternehmen. Und deswegen ist jede Form der Substanzbesteuerung volkswirtschaftlich schädlich. Das wissen wir auch aus der Forschung, auch aus internationalen Vergleichen.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Immer mehr Länder
muss ich Ihnen sagen, das können Sie jetzt einfach gerade so behaupten. Aber das denke ich nicht, dass das Hand und Fuß hat. Und wir haben
aber die Steuer ist in Deutschland schon höher als in anderen Ländern?
Das mag ja sein, aber das heißt noch lange nicht, dass es schädlich ist. Und wir haben 7 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor.
Sie sehen im Übrigen auch, das muss ich doch noch ergänzen, Sie sehen, wenn Sie sich alle Länder angucken, die Abschaffsteuer erheben, und dann gucken, was ist der Gini. Es gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Höhe des Erbschaftssteueraufkommens und der Vermögensungleichheit.
Aber Sie können doch
wenn
nicht
das
bestreiten.
Das geeignete Instrument wäre, um Vermögensungleichheit zu reduzieren, dann frage ich mich, warum die ganzen anderen Länder das nicht tun. Es ist kein Instrument, um Vermögensungleichheit zu reduzieren.
Ja, aber das heißt ja, die Vermögenden bleiben vermögend, offensichtlich. Obwohl es eine Erbschaftssteuer gibt, bleiben die vermögend. Das heißt, Ihre Erzählung, dass die Erbschaftssteuer so schädlich ist und die sich das gar nicht leisten können, die kann
ja dann auch nicht Milliardäre zu haben, wenn die Wohlstandsteilhabe positiv ist.
Wenn die Vermögensungleichheit dann nach Ihren Aussagen nicht zurückgeht, ist es ja so, der Staat profitiert trotzdem und kann eben dieses Geld zum Beispiel in gute Bildung oder in Arbeitsmarktqualifikation investieren. Also auf jeden Fall brauchen wir als alternde Gesellschaft eben
eine Billion Steuereinnahmen. Frage ich mich, warum wir nicht eher an der Kostenseite gucken, wo wir runterkommen können, anstatt nach immer neuen Steuern zu rufen. Ich glaube, dass das für den Standort desaströs ist und genau das falsche Signal.
Aber Kapital ist ja kein scheues Reh. Das hat sich zumindest nie herausgestellt. Dazu gibt es Erhebungen und ja, letztendlich betreiben Sie Panikmache. Und das müssen Sie ja auch für Ihre Klientel. Das ist einfach so.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, Frau Klose. Wie wichtig ist das, dass man da irgendwie aber doch zusammenkommt? Also gerade auch SPD, die mit der Union zusammen da regiert, also dass es eben eine weniger aufgeheizte ideologische Debatte auch irgendwie wird, so arm gegen reich.
Ja, natürlich müssen wir uns am Ende bei einem Kompromiss treffen und daran wird ja auch gearbeitet, sowohl in den verschiedenen Kommissionen zur Reform des Sozialstaats, eben da eben an dem System System was zu verändern, um eben nicht entweder die Beiträge immer weiter zu erhöhen oder die Leistung zu kürzen, sondern zu gucken, wie wird es effektiver. Und zum anderen aber eben auch zu schauen, klar, wir haben gerade sehr, sehr hohe Ausgaben, auch wegen der hohen Inflation, die jetzt gerade neu eingetreten ist, weil das Wirtschaftswachstum noch nicht so anspringt. Wir müssen unsere Investitionen refinanzieren. Und dafür brauchen wir eben auch Einnahmen, klar,
Steuern. Wir sind gespannt. Das ist eine Debatte, die sicherlich noch weiter geführt wird über die Gerechtigkeit. Vielen Dank, Herr Gottschalk, Herr Deißner, Frau Steinhaus und Frau Klose. Und herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und ja, morgen haben Sie einen freien Tag, Tag der Arbeit. Machen Sie was Schönes draus. Wetter wird schön. Bis dann. Tschüss.